Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, mal wieder hier sein zu dürfen. Predigt am Israel-Sonntag. Ich habe das heute mal überschrieben mit Gottes Treue kennt keine Grenzen. Der Predigttext, den Ebo gerade vorgelesen hat, hat mir nicht nur der Hitze halber die ein oder andere Schweißträne auf die Stirn getrieben. Und bevor wir uns den Predigttext angucken, möchte ich einen kurzen Abriss der Geschichte Israels heute mit euch zusammen gehen. Ihr habt den Bundesschluss mit Abram oder Abraham noch im Ohr. Und der geschichtliche Abriss soll jetzt 430 Jahre später einsetzen. Also zu dem Zeitpunkt, als aus Israel, aus der Familie um Abraham, der Sippe, dann in Ägypten ein Volk geworden ist. Und ihr habt die Geschichte wahrscheinlich im Ohr oder im Kopf. Israel erlebt eine große Bedrängung und Verfolgung durch den Pharao. Die jüdische Erstgeburt wird ermordet. Der Pharao bürdet den Israeliten dann Frondienste auf und sie leiden unter der Last. Und Gott rettet, er sieht die Last seines Volkes und rettet Israel aus dieser Bedrängnis. Und dieser ganze historische Abriss, der ist eigentlich gut veranschaulicht in einer Achterbahnfahrt. Das ist eine historische Achterbahnfahrt. Und hier in Ägypten haben wir sozusagen das erste Tief. Es fängt mit einem Tief an und der Auszug aus Ägypten ist dann sozusagen der erste Höhepunkt. Aber kaum sind die Israeliten aus Ägypten mit Fanfaren und Trompeten ausgezogen, fängt in der Wüste schon das nächste Leid an. Sie hinterfragen Gott. Die Gottesbeziehung zu ihm, der Bundesschluss mit Gott wird in Frage gestellt und sie machen sich dann in Abwesenheit ihres Propheten Mose, machen sich dann ein Kalb und spätestens als dann, das verehren sie dann anstelle Gottes oder als ihren neuen Gott. Und spätestens als die Kundschafter dann im Land sind und zurückkommen, das Land, was, Ebo hat das ja auch vorgelesen, Israel eigentlich verheißen ist und die Kundschafter kommen zurück und sagen, da sind Riesen im Land, wir können das nicht einnehmen. Da platzt Gott dann der Kragen und er gibt diese Generation des Unglaubens der Wüste preis und sagt, die nächste Generation soll ins Land einziehen. Aber auch hier zeigt sich schon wieder die Treue Gottes. Er erhält sich einen Überrest, er erhält sich eine neue Generation und will mit dieser neuen Generation weitermachen. Und das klappt dann auch ganz gut. Josua, man sieht das dann, die Landnahme. Also Jericho fällt auch mit Posaunen und Trompeten und eigentlich befindet man sich jetzt hier schon wieder auf einem historischen Hoch, wenn da nicht schon schnell wieder das Tief kommt. Gottlosigkeit und Götzendienst aufgrund der fehlenden Umsetzungen der Anweisung Gottes, alle Fremdvölker aus Kanaan zu vertreiben, sind die Folge. Und Gott schickt dann, also das ist dann beschrieben, das kann man so als Überschrift fürs Richterbuch dann auch nehmen, das ist die Richterzeit. Richter 21, Vers 25, jeder tat, was in seinen Augen recht war. Das ist die Richterzeit. Und Gott schenkt in dieser Richterzeit immer wieder kleine Hochphasen, wo er Richter erweckt, Propheten, die das Volk ja von der Unterdrückung befreien und die Feinde Israels für einen Moment besiegen. Nachdem dieser Richter dann tot ist, fängt das Ganze wieder von vorne an. Das Ganze geht ungefähr 7-mal. Und es gibt da diverse Ausfahrten, an denen hätte Gott sagen können, jetzt reicht's. Macht er nicht. Jahwe erhält sein Volk auch in dieser Phase der Geschichte und erweckt den bis dahin größten Propheten nach Mose, den Propheten Richter Samuel, der das Volk richtet. Und das ist dann wieder so eine Hochphase Israels. Da geht's dem Volk gut. Und dann beginnt die Königszeit. Nach einer Zeit merkt Israel, Mensch, alle Völker um uns herum haben Könige. Wir hätten auch gern Könige. Das kann ja nicht sein, dass wir da, die Institution unseres Volkes angeht, da so hinterherlaufen. Und der Wunsch nach einem König wird in Israel so stark, dass sie und der Samuel sagt, oder Gott sagt das zu Samuel. Samuel beschwert sich dann bei Gott und Gott sagt, Samuel, erfülle ihren Wunsch nach einem König, denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen. Also der König, der eigentliche König Israels ist Jahwe. Und jetzt wünschen sie sich aber einen menschlichen König, einen irdischen König. Und ja, das ist das kann man jetzt schon wieder, das kann man schon eigentlich zweifach deuten. Es ist eigentlich Gericht und Eingehen auf Israel, ja, in beidem. Ja, also Gott geht diesem Wunsch nach, Saul wird der König Israels und mit Saul fängt eigentlich dann das Unheil schon an. Nach Saul kommt noch König David, nach David Salomo. Mit Salomos Tod beginnt dann die Reichsteilung. Israel teilt sich in ein Nord- und ein Südreich. Nach Sauls Tod vorher gab es noch einen Bruderkrieg. Also das Israel geht dann wirklich so in politischen Wirrungen und Irrungen unter. Und wie auch in der Richterzeit, wie auch in der Wüstenzeit, es bricht das religiöse Chaos aus. Das wird beschrieben bei Salomo schon mit den Frauen, die er hat. Er hat nicht eine Frau, er hat nicht zwei Frauen, er hat hunderte Frauen und diese Frauen bringen auch ihre religiösen Anschauungen, ihren Glauben mit ins Volk, ja, ihren Götzendienst. Und das von den Königen, der Fisch stinkt vom Kopf und die Könige stinken, führen in Israel Götzendienst ein und es bricht religiöses Chaos aus. Das ganze Volk ist auf geistlichen Abwegen. Jerobeam ist da auch nochmal genannt als, ja, als Beispiel, in dessen Geist dann alle anderen Könige Israels auch wandern. Und Gott schenkt hier oder schickt wieder Gericht. Dieses Gericht, das ist dann erst 722 an dem Nordreich Israels, das wird zerstört durch die Assyrer. Und 587 wird dann auch das Südreich durch die Babylonier erobert, Jerusalem. Und der Tempel werden zerstört und Israel, was davon noch übrig ist, wird ins Exil verschleppt. Und wenn man sich das anguckt, eigentlich ist es wieder ein massiver Tiefpunkt, ist aber auch hier wieder Gottes Erbarmen, Gottes Treue spürbar. Denn Gott sagt durch seinen Propheten Jeremia, dass sie im Exil sich vermehren werden, dass sie gute Ernten einfahren werden, dass sie Wohlergehen erleben werden, dort Häuser bauen werden. Und dass es auch in der Existenz in Babylon, im Exil, fernab vom verheißenen Land, von dem Bund, den Ebo vorgelesen hat, in Genesis 17, dass es fernab von all dem weitergeht. Und die Treue und das Erbarmen Gottes geht so weit, dass Israel auch wieder zurückkommen kann. Es gibt unter Zerubabel dann 70 Jahre später die erste Rückführung. Dann wird in 20 Jahren unter Zerubabel der Tempel wieder aufgebaut. Esra, wiederum 60 Jahre später, führt dann wieder Priester und Gottesdienst ein. Und Nehemia, wieder ungefähr 15 Jahre später, baut dann die Stadtmauer von Jerusalem wieder auf. Man muss sagen, politisch selbstständig ist Israel nicht mehr geworden, aber sie konnten wieder in ihrem Land ihren Gott Jahwe verehren. Das ging dann auch eine ganze Zeit gut, bis dann die Griechen an die Macht kamen. Und diese Epoche ist überschrieben mit dem Stichwort Hellenismus. Und da kam dann nachdem Alexander der Große dann gestorben ist, kam ein Mann an die Macht, Antiochos der IV. Epiphanes. Epiphanes heißt griechisch, das heißt der erscheinende Gott. Und da merkt man schon, das ist Programm. Der hat sich an die Stelle Gottes gestellt. Und der hat die wunderbare Idee, aus seiner Perspektive wunderbar, dass er in Jerusalem eine griechische Stadt gründen will. Der verbietet den Jahwe-Kult und führt die Zeus-Verehrung in Jerusalem ein. Und wenn das noch nicht genug wäre, und deswegen fand ich das auch so spannend, Genesis 17, da führt ja Gott das Bundeszeichen der Beschneidung ein. Und wenn wir dann uns auch das Alte Testament weiter durchlesen und auch schon in der Schöpfungsgeschichte, welche zentrale Rolle der Sabbat spielt, dann wird ganz schnell deutlich, dass unter Antiochos dem IV. Israel überhaupt nichts mehr zu lachen hatte, denn die Beschneidung und der Sabbat wird unter Todesstrafe verboten. Und das kann man alles nachlesen im 2. Makkabäerbuch. Das ist nicht Teil unseres Kanons, aber bei den Katholiken, dem einen oder anderen vielleicht bekannt. Israel kann sich davon auch nochmal lossagen. Es kommt ein sogenannter Makkabäeraufstand und Israel kann sich von dieser Last mit Gottes Hilfe befreien. Und danach beginnt auch nochmal so eine Hochphase Israels. Also dann kommt diese Familie oder der Makkabäer, die Familie des Mattathias, das war so der Führer, die gründen dann eine neue Dynastie. eine Königsdynastie. Und die wird dann auch fortgesetzt unter der idumäischen Familie, unter den Herodianern. Und jetzt sind wir in der Römerzeit. Wir sind jetzt auch gleich am Ende dieses Ablaufs angekommen. Aber in der Römerzeit ist dann, nachdem Herodes gestorben ist, auch ganz schnell wieder, also Herodes baut den Tempel, der schon in Jerusalem stand, weiter aus, ganz herrliche Bauprojekte. Israel erlebt da eine ganz, ganz große Hochphase. Obwohl er kein König war, so wie Gott sich das eigentlich vorgestellt hat. Nichtsdestotrotz geht es Israel äußerlich sehr gut. Nachdem dann Herodes gestorben ist, verfällt Israel in Machtkämpfe seiner Söhne. Und die Römer gucken sich das auch nicht lange an und führen dann eine römische Provinz ein. Dann gibt es diverse Zwischenfälle durch die Provinzherren der Römer und am Ende gibt es einen Widerstand. Und dieser Widerstand der Israeliten durch die Zeloten, der bricht dann in den jüdischen Krieg aus von 66 bis 70 nach Christus. Und das Ende dieses Krieges ist, dass Jerusalem eingenommen wird, komplett dem Erdboden gleichgemacht wird, der Tempel, der da stand, zerstört wird und unter den Juden, die noch leben und nicht verhungert sind, während der Belagerung ein Blutbad angerichtet wird. Und jetzt sind wir an einem Punkt angekommen in der Geschichte Israels, wo eigentlich das komplette kulturelle, religiöse, wirtschaftliche Leben kaputt ist. Da ist nichts mehr. Und es gibt dann nochmal, 60 Jahre später, nochmal einen kleinen Aufstand. Das ändert an der ganzen Sache nichts. Das Ergebnis dieses Aufstands ist noch schlimmer. Der Tempel wird nicht nur zerstört, sondern es wird jetzt endgültig ein Zeus-Tempel dahin gebaut. Und Judäa wird dann auch umbenannt in Palästina. Seitdem heißt Judäa Palästina. Das ist ein Gerichtshandeln der Römer gewesen. Ja, das ist einzigartig in der Geschichte, dass sie sogar den Namen dieser Region verändert haben. Und dann kommen wir ins Mittelalter, in die Gegenwart und das ist dann uns wahrscheinlich noch am präsentesten, dass diese Tiefphasen fortgesetzt wurden bis in den Holocaust, das Deutsche Reich, das Dritte Reich verübt hat. Und 3 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gibt es dann wieder eine Hochphase. Der israelische Staat gründet sich 1948. Und das ist jetzt so die jüngere Geschichte, die vielleicht viele von euch erlebt haben. Es gibt viele Bedrohungen Israels, aber Gott trägt Israel durch. Unabhängigkeit, Suezkrise, Sechstagekrieg, überall erhält Gott dieses Volk. Trotz dieses Schreckens der Shoah. Und immer wenn Israel kurz vor seinem Ende angekommen ist, das macht dieser Abriss durch die Geschichte deutlich, gibt es die wundersame Bewahrung und Treue Gottes. Gott hat sich seiner Verheißung und seines Bundes nicht gereut. Er hat Israel durchgetragen, obwohl es geschichtlich, historisch eigentlich schon zigmal dem Ende geweiht war. Und das ist auch, wenn man das mit in der Weltgeschichte mal sich anguckt, ein totales Unikum. Jede Hochkultur, die zerstört wurde, hat danach auch ihre Religion verloren. Die Römer, die Griechen, die Azteken, die Maya etc., Perser, Assyrer. Immer wenn der Staat, wenn die politische Macht zerstört war, war auch das religiöse Leben dann ein für alle Mal vorbei. Bei Israel nicht. Und man kann das in diesem Psalm 163 fassen, in diesem Kehrvers, denn Jahwehs Güte währet ewiglich. Das ist eigentlich so die Überschrift dieser Zeit. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum muss denn Israel diese historische Achterbahnfahrt durchlaufen? Und das Geschichtswerk in der Bibel, 1. Samuel bis 2. Könige, das zieht dann ganz großen Bogen und sagt, im Prinzip ist es die Schuld Israels. Es erntet, was es sät. Es hat sich von dem lebendigen Gott abgewendet, von dem heilvollen Gott und erntet jetzt den gerechten Zorn Gottes und Gerichtshandeln. Israel hat Gott verworfen und Gott schenkt Gericht. Und hier wird sozusagen diese Spannung zwischen Gottes Verheißung auf der einen Seite und Gottes Treue und auf der anderen Seite dem Zorn und dem Gericht aufgelöst in Richtung der Schuld Israels. Und das ist, finde ich, ziemlich harter Tobak, denn wenn man uns das mal anguckt, wenn hier vom Zorn Gottes die Rede ist, dann kommt unweigerlich 2. Mose 32 in den Blick. Hier spricht Gott zu Mose, nachdem Israel das goldene Kalb gegossen hat. so lass mich, und nachdem sie es dann verehrt haben, so lass mich nun, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und ich sie verzehre. Dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Und Gottes Zorn, der hier auftritt, der tritt hier als total vernichtend auf. Genauso oder ähnlich wie bei der Sintflut. Gott möchte hier mit dem Volk, und das war vor der ganzen Geschichte, eigentlich schon Schluss machen und mit Mose neu anfangen. Und man muss auch hier festhalten, dass aus alttestamentlicher Sicht die Menschheit und Israel auch nach der Sintflut sich nicht geändert hat. Die Menschheit und Israel sind eigentlich nach wie vor sintflutreif. Und man kann das eigentlich so sagen, nicht der Mensch hat sich seit Noah geändert, sondern wir sehen gleich, dass sich Gott geändert hat. Gott hat sich schon geändert mit dem Regenbogen, mit dem Zeichen des noachitischen Bundes. Er will die Menschheit nicht mehr vernichten. Und auch hier zeigt sich, dass er genauso wie er die Menschheit nicht mehr vernichten will und die Welt diesem Gericht preisgeben will, er auch Israel nicht mehr preisgeben kann und will. Mose kann diesen Zorn Gottes noch in einer priesterlichen Fürbitte abwenden. Und man kann das richtig mit so einer Herzensumkehr in Gott beschreiben. Ja? Dass bei allen künftigen Gerichts- und Zorneserfahrungen, die Israel erleben wird, dieser totale und ungezügelte Zorn, der die Vernichtung oder das Ersetzen des Volkes bedeuten würde, dass der nicht mehr kommen wird. Und das macht Hosea, ein Prophet im Nordreich, deutlich. Der schreibt in Kapitel 11, Vers 8 folgende, vielen Dank. Wie könnte ich dich dahin geben, Ephraim? Wie könnte ich dich preisgeben, Israel? Wie könnte ich dich behandeln wie Adama, dich machen wie Zeboim? Mein Herz sträubt sich dagegen, mein ganzes Mitleid ist erregt. Ich will nicht handeln nach der Glut meines Zorns, will Ephraim nicht wiederum verderben, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Als der Heilige bin ich in deiner Mitte und will nicht in grimmigem Zorn kommen. Und hier ist genau diese Herzensumkehr Gottes greifbar. Und jetzt haben wir viel von dem Zorn Gottes, vom Gericht Gottes gehört. Und um das einfach mal auf einen Nenner zu bringen, kann man das auf den Nenner der Gerechtigkeit bringen. Wenn Gott zürnt, dann verschafft er sich Recht. Er ist gerecht in dem Moment und sein Handeln ist gerechtfertigt und er handelt nach dem Maß der Gerechtigkeit. Von nun an aber, das macht Hosea deutlich und das wird auch schon in der Erhörung der priesterlichen Fürbitte bei Mose deutlich, will Gott nicht mehr nach dem Maß der Gerechtigkeit handeln, sondern er will nach dem Maß seines Erbarmens handeln. Wir reden hier die ganze Zeit aus einer Art Vogelperspektive. Es geht hier immer um das gesamte Volk. Jetzt kommen wir mal zum Individuum. Die menschliche Perspektive bleibt hiervon zum Teil ziemlich unbenommen. Also Gott hat hier gerade angekündigt, er will Israel nicht mehr vernichten. Er will nach dem Maß des Erbarmens handeln. Er will seinen grimmigen Zorn nicht mehr zeigen lassen. Das Individuum aber, das da gerade dieses Gericht erlebt, auf dem Weg nach Babylon ins Exil, ist völlig gefangen von der Situation, ganz fokussiert auf die Probleme, auf die Herausforderungen. Und das Individuum, der Mensch, bekommt von Gottes Zusagen und Verheißungen in dem Moment gar nichts mit. Und das lesen wir in den Klageliedern, in Kapitel 2 zum Beispiel. Da heißt es, Gott spannte seinen Bogen wie ein Feind. Er stellte sich mit seiner Rechten wie ein Widersacher hin und machte alles nieder, was lieblich anzusehen war. Ins Zelt der Tochter Zion goss er seinen Grimm aus wie Feuer. Der Herr ist wie ein Feind geworden. Er hat Israel vertilgt, alle seine Paläste vernichtet. Er hat seine Festungen zerstört und hat der Tochter Juda viel Seufzen und Wehklagen bereitet. Er hat seine Hütte verwüstet wie einen Garten. Den Ort seiner Festversammlung hat er zerstört. Der hat in Zion die Festtage und Sabbate in Vergessenheit gebracht und Könige und Priester verworfen in seinem grimmigen Zorn. Und in Klagelieder 3, du hast dich im Zorn verborgen und uns verfolgt, du hast uns ohne Mitleid umgebracht. Du hast dich in eine Wolke gehüllt, dass kein Gebet hindurchdrang. Du hast uns zu Kot und Abschaum gemacht, mitten unter den Völkern. Und das ist eine wahnsinnige Spannung, die hier auftaucht. Auf der einen Seite, der Prophet Hosea sagt Gott durch den Propheten Hosea, ich will dieses Volk nicht mehr vernichten, ich will meinen Zorn nicht mehr kommen lassen. Und das Individuum in den Klageliedern erlebt aber genau das. Er lebt nichts der Verheißungen, nichts der Treue und des Erbarmens, sondern fühlt sich wie Kot, wie Abschaum und hat das Gefühl, dass dieser Gott nicht erreichbar ist. Und das ist seelsorgerlich, finde ich, erstmal ziemlich tröstlich, denn dieses Gefühl der Verlassenheit, diese Perspektive der Einsamkeit, dieses Gefühl zu haben, mein Gebet dringt nicht durch zu diesem Gott, das hört an der Decke auf, diese Sinnlosigkeit, das alles wird im Angesicht dieses Leids von Gott erstmal stehen gelassen. Das wird auch in den Klageliedern jetzt nicht relativiert. Es wird nicht wegdiskutiert. Das findet vor Gott seinen Raum. Gott erwartet nicht von dir, von uns, von mir im Leid, dass wir immer auf das große Ganze schauen können. Ja? Dass wir allen geistlichen und weltlichen, menschlichen Anfechtungen zum Trotz auf Wolke 7 schweben und immer die große Heilsperspektive im Auge haben. Nein, wir können auch einfach klagen, schreien und diese Gefühle zulassen. Und ich habe diese Spannung schon erwähnt. Diese Spannung auf der einen Seite, die Garantien an das Volkskollektiv, ja, die Verheißungen des Segens und auf der anderen Seite das Schicksal des Einzelnen. Und aus der Vogelperspektive, ja, das ist auch dem Beter in den Klageliedern an anderer Stelle deutlich, geht es um Schuld Israels, also die ernten, was sie sehen. Und der Einzelne, der geht hier im Volk auf, frei nach dem Motto mitgehangen, mitgefangen. Das ganze Volk betreibt Götzendienst, Gott schenkt Gericht und jeder Einzelne, ob er jetzt Götzendienst mitgetrieben hat oder nicht, geht in diesem Gericht mit unter. Ja, das ist bis jetzt alles ziemlich destruktiv, das wird auch noch einen kleinen Augenblick weiter pessimistisch. Diese Perspektive der Schuld, die greift vielleicht noch in der Wüstenzeit und Richterzeit. Ja, in der Wüstenzeit machen sich das goldene Kalb, in der Richterzeit macht sowieso jeder, was er will. Aber greift diese Erklärung auch in Ägypten? Oder greift diese Erklärung auch bei denen, die im Exil geboren werden, die im Exil sterben? Greift diese Erklärung auch bei denen, die im Holocaust umgekommen sind? Und hier kommen eigentlich alle Erklärungen ganz schnell zu einem Ende. Meine Erklärung auf jeden Fall. Und ich habe mir die Frage innerhalb der Vorbereitung gestellt, was ist hier mit Gottes Bund und Verheißungen? Und darauf gibt jetzt unser Predigttext 6 Antworten, die ich in aller Kürze uns noch mitgeben will. Unser Predigttext in Jesaja 43 gibt genau auf diese Spannung. Es gibt zwar Verheißungen aus der Vogelperspektive wie dieses Volk, das wird nicht mehr zerstört werden. Gott hat es durchgetragen, aber dem Leid des Individuums auf der anderen Seite, was von diesen Verheißungen nicht viel mitbekommt, Zusagen. Vers 1. Und nun so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und das findet jetzt alles in dem Kontext der Zerstörung des Tempels statt, der Eroberung Jerusalems durch die Babylonier. Und diese Zusagen, die gelten dann für alle anderen Katastrophen Israels in der Zukunft. Und Gott bestätigt hier, dass er trotz der äußerlichen Katastrophe die Beziehung zu seinem Volk aufrechterhalten will. Und er verbirgt sich hiermit als Schöpfer, als die größtmögliche Kraft und Autorität, die man haben kann als der Schöpfer von Himmel und Erde. Und das ist sehr interessant formuliert. Trotz der Erfahrung, die in der Welt komplett anders ist, darf Israel wissen, dass es erlöst ist. Ja, ich habe dich erlöst. Das ist hier Vergangenheitstempus. Das heißt, obwohl die Gegenwart und auch die nahe Zukunft das Gegenteil davon aussagt, kann Israel gewiss sein, es ist erlöst. Gott hat mich erlöst. Israel wird irgendwann die Früchte der Verheißung des Bundes mit Abraham ernten. Und das gilt auch für uns heute. Egal wie dunkel es ist in unserem Leben, Gott hat uns mit Christus für die Ewigkeit in ihm erlöst. Und das ist natürlich eine Herausforderung, dass wir sozusagen in dem Leid, in der Erfahrung dieser Welt immer wieder den Blick heben auf diese Verheißung, auf diese Worte. Vers 2a, wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und das ist eine ganz interessante Aussage hier, denn Gott lässt durch seinen Propheten Jesaja sagen, dass Israel Leid, Trübsal, Bedrängnis und auch Tod erleben wird. Wasser und Feuer werden kommen, und das hat ja der geschichtliche Ablauf gerade eben gezeigt. Es ist ja mit dem Exil nicht zu Ende. Das wird ja, diese Achterbahnfahrt geht ja immer weiter. Diese Achterbahnfahrt führt sich fort bis in die Gegenwart. Aber der elementare Unterschied ist jetzt in Jesaja 43 die Zusage, egal was kommt, ich bin bei dir. Und hier verlässt Gott jetzt diese Vogelperspektive der Verheißung über das ganze Volk. Er verlässt diese Perspektive von oben und geht runter zum Volk und steht mit Israel in vorderster Front. Ich bin bei dir. Und hier zeigt sich schon der mitleidende Gott. Der Gott, der sich in Christus als Sühneopfer für die Sünden der Menschheit hingibt. Der stellvertretend für uns das Gericht auf sich nimmt. Und hier findet auch schon die neutestamentliche Zusage von Jesus in Matthäus 28, Vers 20. Und siehe, ich bin bei euch bis aller Tage Ende seiner alttestamentliche Entsprechung. Ich bin bei dir. Drittens, Vers 2b. Und wenn du durch Ströme gehst, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Ich habe ja gerade am Anfang gesagt, Samuel, Königebücher, die malen eine kollektive Schuldperspektive. Und hier erscheint eine kollektive Heilsperspektive. Hier geht es immer noch nicht um das Individuum. Der einzelne Israelit wird wie jeder Mensch Not, Leid, Drangsal und am Ende den Tod erleiden. Aber hier liegt der Akzent darauf, dass es eine Heilsperspektive gibt, in die das Individuum eingeschlossen wird. Und da habe ich dann ein bisschen nachgebohrt. Und genauso wie der einzelne Israelit in das kollektive Leid eingeschlossen wurde, aufgrund seiner bloßen Zugehörigkeit zum Volk Gottes, wird er auch in das kollektive Heil eingeschlossen. Genauso wie das Individuum, ich sage jetzt mal, unschuldig und unverdient Gericht geerntet hat im Exil, in der Shoah, wo auch immer, wird es unschuldig und unverdient Heil ernten. Und diese Perspektive macht sehr deutlich Hesekiel 37. Da wird der Prophet Hesekiel von Gott über ein Totenfeld geführt, wo ganz viele Gebeine liegen. Und über diesem Totenfeld prophezeit der Prophet durch Gott, dass Israel, ganz Israel wiederhergestellt wird. Das ganze Haus Israel wird erweckt werden. Und auch Paulus sagt in Römer 11, 25 bis 27, denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch selbst nicht für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden, das sind wir, eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Ganz Israel wird gerettet werden, wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünde wegnehmen werde. Der kollektiven Schuldperspektive gibt dieser Text eine kollektive Heilsperspektive, in der das Individuum, wenn wir Hesekiel angucken, wenn wir Römerbrief angucken bei Paulus, eingeschlossen wird. Es wird sozusagen gegen seinen Willen zum größten Glück gezwungen. Vers 3. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Erretter. Ich habe Ägypten hingegeben als Lösegeld für dich, Kusch und Saba an deiner Stelle. Vers 2 hat deutlich gemacht, dass Gott mitleidet, aber er leidet nicht nur passiv mit, er trägt es, sondern er garantiert diese Verheißung auch aktiv. Und das ist etwas, was wir auch in dem geschichtlichen Abriss wahrnehmen konnten, was wir bis in die Gegenwart wahrnehmen können, dass Gott, dass Jahweh nicht davor zurückscheut, für Israel Weltgeschichte zu schreiben. Dass Jahweh die Völker dieser Erde wie Schachfiguren dirigiert, nur um Israel durchzutragen, um seinen Bund, den er mit Abraham geschlossen hat, an dem wir als Christen dranhängen, in dem wir eingefropft wurden, zu einem Ende zu bringen. Und das wurde besonders deutlich 70 Jahre nach dem Exil, als Jahwe den König Kyros, ja, als sein Werkzeug, den persischen König Kyros, gebraucht, um das Volk zurückzuführen. Und ich habe mit Ebo auch innerhalb der Vorbereitung das ein oder andere Mal telefonieren dürfen. Und er hat das so auf den Punkt gebracht, wer hätte 1942 gedacht, dass 1948 jetzt einen israelischen Staat geben wird? Wahrscheinlich niemand. Und da sehen wir auch, Gott dirigiert Weltgeschichte. Er gebraucht die Alliierten auf wunderbare Weise, um diesen Staat ins Leben zu rufen. Vers 4. Darum, weil du kostbar bist in meinen Augen und wertgeachtet und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen für dich hin und Völker für dein Leben. Weil du kostbar bist in meinen Augen und wertgeachtet und ich dich lieb habe. Ja, hier klingt doch schon das pure Evangelium an. Aus Liebe zu seinem Volk agiert Gott und gibt Menschen und Völker für sein Gottesvolk hin. Das ist wieder dieses Dirigieren der Weltgeschichte. Aber was hier anklingt, ist in Christus sichtbar geworden, ein für alle Mal. Denn in Christus gibt er nicht Menschen und Völker hin für sein Volk, sondern er gibt sich selbst hin für sein Volk, für die noch unerlöste Menschheit. Das, Johannes 3, Vers 16, der ganz bekannte Vers, taucht hier in Vers 4 schon auf, klingt hier schon an. Es wird in Christus nochmal absolut gesteigert, dass Gott sich selbst hingibt. Vers 5 bis 7, sechster Punkt und letzter. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Ich will deinen Samen vom Osten her führen und dich vom Westen her sammeln. Ich will zum Norden sagen, gib heraus, und zum Süden halte nicht zurück. Bringe meine Söhne aus der Ferne herbei und meine Töchter vom Ende der Welt, einen jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen habe, den ich gebildet und gemacht habe. Das ist natürlich theologisch sehr umstritten. Auch in dieser Gemeinde, wie ich weiß. Deswegen möchte ich das einfach mal so als Gedanken, Impetus in diesen Raum werfen. Dass es zum Abschluss zu überlegen bleibt, inwiefern sich nicht diese Aussage mehr und mehr auch in der Gegenwart erfüllt, je mehr Menschen aus allen Himmelsrichtungen in den Staat Israel einwandern. Nichtsdestotrotz sagen uns diese Texte, oder diese Verse sagt uns dieser Text, dass Gott mit seinem Volk am Werk ist. Und dass er am Werk ist, auch wenn wir das nicht spüren, wenn wir das nicht sehen, wenn wir uns mitten im Exil befinden, ja, mitten im KZ oder mitten in den Herausforderungen unseres Lebens. Alle Aussagen, die in diesen Versen getätigt wurden, sind Glaubensaussagen. Und sind eigentlich nur im Glauben greifbar. Rein menschlich betrachtet sind diese Zusagen ohne Glauben kein Trost. Helfen diese Zukunfts- und Ewigkeitsperspektiven überhaupt nicht weiter. Weder dem Juden noch dem Christen. Viele Juden sind im Holocaust an diesen Zusagen und Verheißungen verzweifelt, weil sie die nicht im Glauben annehmen konnten, haben ihren Glauben im Konzentrationslager verloren. Und das kann man ihnen auch nicht verübeln. Und auch wir Christen, auch ich zweifle im Leid immer wieder an Gott, spüre seine Nähe nicht, glaube mich verlassen. Und jetzt komme ich nochmal zum Abschluss auf die Klagepsalme zurück. Die Klagepsalmen, auf das Klagelied zurück. Aber die Klagepsalmen, die Klagelieder, Hiob, all diese Texte machen deutlich, dass diese Gefühle der Verlassenheit und Einsamkeit Raum vor Gott haben und nicht Ausdruck von Schwäche sind, sondern deutlich zeigen, dass da ein Mensch ist, der mitdenkt, der nachdenkt, der Empathie hat, der reflektiert. Und dass der Glaube an Jahwe im Alten und die Nachfolge Jesu im Neuen Testament keine Kaffeefahrt ins Blaue ist, die spannungsfrei abläuft. Von all diesen Texten dürfen wir lernen, dass im Moment des Leids, im Gefühl der Ohnmacht und Verlassenheit, im Gefühl dem Zorn Gottes ausgesetzt zu sein, dass Gott diese Gefühle, diese Zustände aushält, dass er mit uns nicht überfordert sind, auch wenn wir mit ihm überfordert sind. Und dass wir ihn anschreien dürfen, das macht der Beter der Klagelieder, das macht Hiob, das macht der Psalmist. Und dass wir ihn anschreien dürfen, anklagen dürfen, sagen, Herr, schenke uns deine Gegenwart, schenke uns deine Offenbarung, schenke mir deine Offenbarung. Zeig mir, dass ich auf dein Wort vertrauen darf, dass ich daraus Hoffnung schöpfen darf, dass ich daraus schöpfen kann und dass seine Präsenz spürbar ist. Die Predigt ist überschrieben mit Gottes Treue währet ewiglich. Und dass dieses Schreien von Gott beantwortet wird, dass Gott Offenbarung schenkt, dass er Grundlage dafür schafft, dass wir seinem Wort vertrauen können, das zeigt nicht nur die Vogelperspektive, wenn wir uns Israel über die Jahrhunderte angucken können, sondern das zeigt uns auch die individuelle Perspektive des Beters der Klagelieder in Kapitel 3. Es ist der gleiche Beter, der an anderer Stelle sich wie Kot fühlt, der sich von Gott verlassen fühlt. Dieser Beter schreibt, aber ich rief deinen Namen an, o Herr, tief unten aus der Grube. Du hörtest meine Stimme. Verschließe dein Ohr nicht vor meinem Seufzen, vor meinem Hilferuf. Du nahtest dich mir an dem Tag, als ich dich anrief und sprachst, fürchte dich nicht. Du führtest, o Herr, die Sache meiner Seele. Du hast mein Leben erlöst. Du hast, o Herr, meine Unterdrückung gesehen. Schaffe du mir Recht. Amen.